Also, Thomas, super, dass du
halt Zeitnummer hast wieder.
Dankeschön, schön, dass du
hier
auch wieder da bist.
Was ist unser Thema heute? Wir reden ein bisschen über die Bibel.
Ja. Bibel lesen, ist es wichtig, dass man die Bibel liest? Wie oft sollte man es lesen? Welche Übersetzung vielleicht? Oder gibt es nur die eine richtige Übersetzung? Oder soll es nur der Pfarrer lesen?
Ja, das sind so. Sollte man es überhaupt auf Deutsch haben? Ja, genau. Latein ist die einzige heilige Sprache.
Ja, Hebräisch, Aramäisch. Wird schwierig dann.
Okay, frage mal am Anfang: Wie viel Bibeln, glaubst du, hast du?
Ich habe ein paar hergegeben.
Ja.
Meine Frau wird das wahrscheinlich auch machen. Wahrscheinlich bin ich bei 15. 10 bis 15. Bibeln. Also maximal 15, glaube ich. Ja. 10 ganz sicher.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, ich habe sicher 3-4 jetzt hergeschenkt, weil ich eben, ich habe viel was.
Ja, voll.
Aber ja, 10 habe ich sicher.
Ich würde sagen, bei mir sind es auch wahrscheinlich 10, aber ich lese wirklich voll viel eigentlich. Also wenn ich jetzt unterschiedliche Übersetzungen nehme oder sowas, dann lese ich voll auf dem Handy oder online oder was. Und daheim habe ich dann verschiedene Übersetzungen, aber normalerweise, ich lese halt dann in einer oder vielleicht in zwei oder sowas. Und andere Leute schenken mir dann teilweise Bibeln. Also ich habe schon einige Bibeln einfach geschenkt gekriegt, ja. Die so ein bisschen als Deko da rumstehen habe, wo ich noch nicht eine gestartet habe. Aber mein favorite Bibel ist die habe ich schon seitdem ich ein Teenager war oder sowas.
Okay.
Ja, und die ist schon richtig zerfleddert und alles ist unterstrichen. Und
cool. Was ist das für Übersetzung?
Ah, das ist die so New King James, das englische Bibel.
Okay.
Und das Coole ist, mein Name ist vorne drauf gestanzt. Ah. Das war in Amerika, haben wir es gekriegt. Und in Amerika, in diesem christlichen Bücherladen, hast du es dann machen lassen können. Mhm. Das ist einfach dein Name. Und jetzt steht da Joshua F. Lambert steht drauf auf meiner Bibel.
Sehr cool.
Ja.
Aber ist es bei mir ähnlich? Ihr war die Bibel, die haben mich 16, 17, 18 geschenkt gekriegt.
Mhm.
Die habe ich noch immer und das ist noch immer mein Lieblingsbibel.
Ja.
Und ich glaube, deshalb auch meine Lieblingsübersetzung, weil ich meistens lese die Elberfeld-Übersetzung. Aber auch nur, weil ich die von Anfang an geschenkt gekriegt habe. Glaube ich halt, weil manche Sätze lese und dann denke ich mir, Alter, das sagen ja voll viele Leute, dass das so verschachtelt ist.
Ja, ja.
Und es ist wirklich teilweise so, aber ich bin es einfach so gewohnt, dass das für mich völlig normal ist.
Ich habe so gehört, dass Leute sagen, die Elberfelder ist wie wenn der Yoda. Meister Yoda, was der von Star Wars spricht, der sagt, du errettet werden wirst und so. aber wenn du jetzt sagst, so Übersetzungen und so, es gibt ja einen Haufen verschiedene Übersetzungen der Bibel und
stimmt.
Ich meine, einerseits ist die Frage erstens mal, warum und dann aber auch, gibt es eine richtige oder eine falsche Übersetzung der Bibel oder. Weil ich weiß, in Amerika gibt es zum Beispiel Leute, die sagen, die einzige Bibel, die man jemals lesen darf, ist die King James.
Ja.
Ja? Und nichts anderes gilt. Und das ist eine Sichtweise, die ich einfach wirklich nicht verstehe.
Ja.
Aber was denkst du, gibt es eine beste Übersetzung der Bibel oder keine Ahnung? Welche Übersetzung sollte man lesen?
Ich kenne, wenn der sagt immer, ich nehme immer die Übersetzung, die mit meiner Theologie übereinstimmt.
Ja, genau. Ich habe da Thomson Studienbibel und das ist eine Luther-Übersetzung. Ja. Und die lese ich nicht recht oft. Die hab ich zwar, wie ich biblische gemacht habe, habe ich die ganze Zeit mitgehabt und da hat es mir schon voll gedacht. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel die Luther lese, denke ich mir voll oft, okay, weiß ich nicht, in einer anderen Übersetzung finde ich, ist das besser gesagt oder leichter gesagt oder ich kriege die echte Bedeutung von dem, was da drinnen steht, kriege ich mehr außer, auch wenn es vielleicht komplizierter ist in der Elberfelder, ich verstehe mehr, was gemeint ist, wenn ich es in der Elberfelder irgendwie lese. Mhm. Und wenn ich einfach nur eine will, die leicht zum Verstehen ist oder sowas, dann nehme ich auch nicht unbedingt die Luther, nehme ich vielleicht die Neues Leben oder irgendwie sowas. Ja.
Voll. Ich glaube, man sagt so, Schlachter, Elberfelder, Luther sind so die am genauesten übersetzten und deshalb manchmal ein bisschen holpriger zum Lesen.
Mhm.
Und von denen nehme ich, ich glaube, es ist wirklich voll Geschmackssache, von diesen drei Bibeln auf jeden Fall. Aber wenn ich was Leichteres oder was leicht, ganz besonders im Alten Testament, lese ich dann auch voll oft Neues Leben oder Hoffnung für alle, weil das liest sie, da ist der Lesefluss viel leichter und viel einfacher. Was man dann manchmal bei denen nicht so taugt, ist, dass es wirklich manchmal kommt es mir vor, wie wenn jetzt Hoffnung für alles oder Neues Leben so ein bisschen nicht übersetzt, sondern schon auslegt, die Bedeutung da bringt, was in dem Text drinnen ist. Das habe ich manchmal so das Gefühl, aber das ist dann auch vielleicht wieder Geschmackssache. Aber das fällt mir halt manchmal auf in solchen Übersetzungen, die, wo es mehr auf das schauen, kommt mir vor, dass der Lesefluss erhalten ist und nicht so genau die Bedeutung dann vielleicht. Aber,
ja, aber das finde ich ja wirklich, das finde ich nicht so cool, wenn jetzt theologisch, sagen wir mal so, oder dogmamäßig Doktrin eingearbeitet ist in die Übersetzung.
Ja.
Weil das, was ich cool finde, einfach an dem, dass man verschiedene Bibeln liest, ja, ist, dass du kriegst aus jeder Übersetzung kriegst du was und das alles zusammen ergibt einfach ein richtiger, schlüssiges Bild.
Ja.
Manchmal lese ich was in der englischen Bibel und dann lese ich es in der deutschen Bibel dann auch noch und die zwei unterschiedlichen Sprachen alleine helfen mir schon, dass ich ein vielfältigeres Bild kriege von dem, was ich jetzt gerade gelesen habe und ein tieferes Verständnis dann davon habe, was da wirklich gemeint ist. Und wenn jetzt dann, keine Ahnung, manche von diesen Übersetzungen, wie du erwähnt hast, bei der Hoffnung für alle zum Beispiel, ist mir das auch schon aufgefallen, manchmal lese ich dann eine Schriftstelle und ich denke mir, okay, man merkt die Meinung von dem Übersetzer in dem Text jetzt.
Mhm.
Und da denke ich mir, okay, darf ich mal meine eigene Meinung bilden, bitte?
Das stimmt.
Das finde ich nicht so cool. Aber eben, es ist nicht immer so und man kann ja dann die verschiedenen Übersetzungen nehmen für verschiedene Zeiten.
Und auch gerade, ich meine, Hoffnung für alle, ich meine, taugt mir voll, es gibt Hoffnung für alle. Ja. Ja, ich lese eigentlich schon voll jede Übersetzung, aber das mache ich auch dann in erster Linie online. Also zu Hause habe ich halt meine ein, zwei Bibeln, die lese ich immer. Aber wenn ich dann online oder Sachen vergleichen will, dann mache ich das. Oder in der Bibel Sachen vergleichen will, mache ich das wirklich in erster Linie online. Weil du einfach die ganzen Sachen nebeneinander hinstellen kannst. Ja. Dann wer sei es, siehst du alles und was sagt die Übersetzung. Das ist wirklich online dann viel, viel leichter. Und dass es so viele Übersetzungen gibt oder dass eben auch dann wieder eine revidierte und eine unrevidierte gibt, ist eigentlich voll cool und kein Nachteil, wie manche Leute es vielleicht empfinden würden, weil Sprache entwickelt sich ja ständig.
Mhm.
Von dem her ist es auch voll cool, dass das Sprachverständnis, der Inhalt muss natürlich dasselbe bleiben, ist ja klar, aber das Sprachverständnis angepasst wird an die Zeit auch ein bisschen, in der man lebt. Deshalb finde ich auch die Volksbibel cool eigentlich. Mhm. Auch wie die entstanden ist, ist ja total, eine total coole Geschichte eigentlich, dass das von so vielen Leuten übersetzt worden ist.
Ja, kennst du die, also eine Stelle, was ich immer wieder so gelesen habe, was ich jetzt schon ein bisschen im Kopf habe, von der Volksbibel, ist die von Matthäus 5, irgendwo, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt und bis das so eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann man nicht. Und in der Volksbibel steht, ihr seid ein total krasser LED-Strahler oder irgendwie sowas für die Welt. Ich find's schon cool, dass manchmal zum Herrn das unterschiedlich halt formuliert dann auch wird.
Voll.
Wobei zum Studieren würde ich es jetzt auch nicht nehmen, unbedingt, aber wenn ich jetzt sage, okay, warum gibt es so viele verschiedene Übersetzungen der Bibel? Ich denke mal, was sind diese alten Sprachen, auch Hebräisch und Griechisch und diese Sachen. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man Sachen sagen kann und unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das auch in unserer Sprache dann formulieren kann.
Mhm.
Also manche Übersetzungen haben dann mehr so als Betonung, ich möchte so detailgetreu wie möglich irgendwie die ursprüngliche Übersetzung irgendwie so auszuholen oder die ursprüngliche Bedeutung. Und andere sind dann mehr vielleicht in die Richtung, ja, ich möchte ich mag es einfach machen zu lesen.
Ja.
Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der hauptsächliche Grund, warum es so viele verschiedene Übersetzungen dann auch gibt, oder? Es war unterschiedliche Formulierungen dann dabei sind.
Glaube ich auch. Und auch die Notwendigkeit von meine Leute verstehen einfach aus unterschiedlicher Art und Weise. Also es ist ja wirklich, ich glaube, eine Not da, um das so breit wie möglich aufzustellen, um so gut wie möglich zugänglich zu machen für möglichst viele Leute.
Bald haben wir in Finn auch da, in Seraphin von Wycliffe. Und der wird auch ein bisschen über das reden, über Bibelübersetzungen und Leute, die teilweise, was der keine extrem hoch entwickelte Sprache haben und wie es teilweise Bedeutungen versuchen müssen zum Umstrukturieren oder sowas, weil es sonst keinen Sinn macht für die Leute dort und so.
Stimmt.
Das wird auch total interessant.
Ja, das kann man da sicher nochmal gut aufgreifen. Das ist spannend. Mhm. Wenn du dann hast, der wirklich in dieser Materie drinnen ist und arbeitet. Das ist cool, ja.
Aber wie soll ich meine, warum...
Warum sollten wir überhaupt
Bibel lesen? Das ist die Frage. Wann ich eine Übersetzung habe.
Wann ich endlich meine gefunden habe.
Warum sollte man überhaupt die Bibel lesen? Sag mal, was ist so ein bisschen dein Grundgedanke oder deine Grundeinstellung gegenüber der Bibel? Warum ist die Bibel wichtig für dich?
Weil ich habe angefangen zum Bibel lesen. Ich meine, ich bin mehr oder weniger christlich aufgewachsen und habe halt im Religionsunterricht schon mitgekriegt, man sollte Bibel lesen, weiß jetzt nicht genau warum, mindestens damals habe ich das nicht gewusst, wir haben immer Schriftstellen auswendig lernen müssen. Und ich habe immer gewusst, trotzdem, ich meine, ich war lange nicht gläubig, ungefähr mit 22, aber immer wieder gewusst, ich sollte Bibel lesen. Irgendwie würde ich da drin Gott finden. Ja. Habe immer wieder mal die Bibel gelesen und es war total einfach Hieroglyphen für mich im Prinzip. Geschichten, die keiner versteht und was weiß ich, war völlig unrelevant für mich. Bis ich dann gläubig geworden bin und dann war es für mich schon voll klar, aber dann habe ich auch ein krasses Verlangen gehabt, die Bibel zu lesen, weil mir war immer klar irgendwie, und das ist vielleicht nur mein eigenes Thema für sich, ja, dass die Bibel von Gott inspiriert war und dass das schon das Wort Gottes war. Das war für mich, das habe ich wirklich kein einziges Mal in Frage gestellt, auch als ich noch gar nicht gläubig war. Das war für mich immer klar, die Bibel ist von Gott inspiriert, die Geschichten von Jesus und so weiter, die Stimmen nach in den Ohren, all diese total verrückten Geschichten, die sind wirklich passiert. Das habe ich nie, habe ich wirklich nie angezweifelt. Und dann, als ich gläubig geworden bin, habe ich gedacht, jetzt muss ich das lesen, ja, ob ich will oder nicht, aber da wollte ich eh. Und dann schau, ich meine, Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und er selber sagt, ey, ich bin das fleischgewordene Wort Gottes. Also du hast einfach so viele Sachen, die Bibel selber sagt, hey, lese mich.
Ja.
Sie macht eigentlich diesen Hunger, das ist wie so ein Trailer, wenn du gewisse Schriftstellen anschaust, sagt, hey, lese mich, es wird so cool werden. Ja? Es wird dein Leben völlig verändern und völlig auf den Kopf stellen. Und ich glaube schon, dass die Bibel, ich glaube auch, dass die Word oder gemerkt hat, es ist irgendwie ein gefährliches Buch, ja, weil es ist so verfolgt worden, auch durch die Jahrhunderte hindurch, ja, man, Menschen sind umgebracht worden, weil es eine Bibel hat, nur immer, eigentlich immer, in anderen Teilen der Welt. Also du merkst da auf der anderen Seite, gar nicht von den Gläubigen, sondern auf der anderen Seite, dass Leute sagen, hey, das Buch ist einfach zu gefährlich, ja. Das kann was in einem Menschen bewirken, was wir in unserem Land vielleicht gar nicht wollen, ja. Dass er was kann passieren? Eine Revolution der Liebe oder was auch immer. aber du merkst auf der Gegenseite, die haben Angst davor, dass Leute die Bibel lesen.
Yeah.
Das heißt, auch von der Seite merkt man irgendwie, da ist irgendeine Kraft drin, irgendeine Macht drin, was Menschen verändern kann und diese Menschen können dann wirklich auch ein ganzes Land verändern.
Yeah.
Also dieses Potenzial ist da drinnen. Das ist schon cool.
Das stimmt. Ich habe von einem Missionar gehört, aber jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein, ob das in China war oder wo das war, aber irgendeinem Land, wo du halt keine Bibeln haben hast dürfen, das, die waren halt sehr streng mit der Verfolgung von dem. Und der hat Bibeln eingeschmuggelt in dieses Land. Und er hat gesagt, er war mit einem Koffer oder mit einem oder zwei Koffer voller Bibeln, war er unterwegs. Und er hat dann gemerkt, so Soldaten verfolgen ihn. Und hat natürlich einen Stress gekriegt und ist dann schneller gegangen und die sind ihm dann wirklich nachgegangen. Und er ist dann aus Verzweiflung einfach, hat irgendein Tier aufgemacht und hat sie in irgendein Haus eingestellt und ist da so an der Wand einfach gestanden. Und die Soldaten haben dann aber auch die Tier aufgemacht, gehen in dieses Haus rein und schauen herum und reden miteinander so, wo ist er? Und er steht direkt so an der Wand. Ja? Und die haben ihn aber einfach nicht gesehen. Die haben ihn nicht gesehen, wie waren er unsichtbar? Ich meine, steht direkt vor ihnen und die waren unsichtbar gewesen. Aber habe ich steil gefunden, dass Leute solche Sachen dann auf sich nehmen, einfach um diese Message oder um diesen Inhalt dann wohin zu bringen. Auch Geschichten von Leuten, die ihre erste Bibel kriegen und die Sachen sagen wie, hey, ich versuche schon so lange sowas zu bekommen oder ich warte mein ganzes Leben schon auf das. Also das ist unglaublich. Dass wir so easy Zugang haben dazu, ist gar nicht so selbstverständlich.
Ja,
Das ist schon cool. Meine Story ist vielleicht ein bisschen anders als deine, weil ich habe alle von diesen Geschichten angezweifelt. Ich habe alle von diesen Geschichten angezweifelt, so wie du sagst, auch in Noah und der Jonah und das alles. Das war alles für mich so. Ich bin ja auch christlich aufgewachsen und ich habe es als Kind habe ich es geglaubt und als Teenager habe ich weniger darüber nachgedacht, aber wann ich mich dann angefangen habe, dass ich mich gescheit damit beschäftige, war es so schwierig für mich, mit manchen von diesen Themen mitzugehen. Weil ich einfach immer so mitgekriegt habe, so die Meinung von anderen Leuten ist, dass das einfach ein Märchenbuch ist. Mhm. Ja? Und ich war dann versucht, dass ich Sachen so sehe. Und das, was mir geholfen hat in der Bibel, oder was den Wert der Bibel zu entdecken, war, dass ich gemerkt habe, nicht unbedingt in alle von den Geschichten, aber manchmal habe ich einfach was aufgeschlagen und gelesen und ich habe gemerkt, das spricht jetzt gerade direkt meine Situation an. Mhm. Und es spricht genau das an, was mir ich jetzt gerade gedacht habe. Oder es spricht genau das an, was ich jetzt gerade erlebe. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass die Perspektive, die es eingebracht hat, eine war, die wirklich mir geholfen hat, eine Wahrheit zum sehen in dem Moment, die ich vielleicht nicht sehen wollte, weil ich zu mir selber vielleicht im Weg gestanden bin. Ja? Also, ein Beispiel war, dass ich mit irgendeinem Beef habe oder gestritten habe oder was auch immer und was der ganz weit weg davon war, dass ich mich entschuldigt hätte oder dass ich irgendwas wieder ins Reine gebracht hätte. Und dann lese ich die Bibel und dann lese ich, wie Jesus halt irgendwas sagt. Und es ist nicht nur, dass ich es halt so informativ gelesen habe, sondern ich lese eins von den Sachen, die er sagt über Vergebung oder über whatever. Mm. Und es schießt mir ins Gesicht. Ja. Es spricht einfach mein Herz direkt an. Und ich habe dann gewusst, ja, stimmt, und ich muss eigentlich was ändern. Und wie wenn so ein Spiegel war, wo ich mich selber drinnen gesehen habe. Und dann entweder habe ich etwas gesehen, was ich nicht sehen wollte, und da habe ich gemerkt, okay, ich muss was ändern. Oder es hat mir geholfen, Dinge über mich selber zu entdecken, die ich vielleicht teilweise vorher gar nicht gewusst habe, wie was ich für einen Wert habe, persönlich oder so. Ja. Und das ist, glaube ich, eher das, was mir geholfen hat, den Zugang zur Bibel zu finden, Jesus besser kennenzulernen und dann aus dem heraus, dass ich Jesus kenne, man denkt, okay, ich vertraue ihm. Und wenn er sagt, die Arche Noah, das ist alles passiert, er ihm glaube ich.
Das stimmt, Jesus spricht auch davon.
Ja.
Cool. Ja, für mich ist auch die Bibel, wie du sagst, das springt einem manchmal so an. Und das ist auch was man taugt beim Bibellesen. Das ist, und ich glaube, so muss man es auch nehmen oft, dass es die anspringt und nicht denkt, der und der müsste das hören. Sondern das ist wirklich oft, das sollte man wirklich oft einfach auf sich beziehen. Und für mich ist es schon voll lebendig geworden, nachdem ich gläubig geworden bin. Mhm. Also vorher war es für mich wirklich, ich meine, Paulus schreibt das auch, weil der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ja. Vorher war es wirklich so Buchstaben, dann denkst du, okay, das sind Geschichten, die sind einfach spannend oder schräg oder völlig aus der Welt. Aber nachdem ich gläubig war, habe ich gemerkt, hey, das sind nicht nur Geschichten, sondern das macht da wirklich was mit unserem Geist. Ja. Das ist wirklich eine Nahrung eigentlich für unseren Geist. Ja. Und das ist auch was so cool ist an der Bibel, dass es wirklich Nahrung ist. Ich meine, unseren Körper müssen wir ernähren, mindestens dreimal am Tag, die meisten fünfmal. und ich glaube, für unseren Geist und auch für unsere Seele und eigentlich auch für unseren Körper brauchen wir auch das Bibellesen und die Nahrung, die da eigentlich drinnen ist, damit wir gesund werden an Geist, Seele und auch an Körper, weil das ist ja eine Heilung für unseren Körper. Und deshalb ist es auch ganz, ganz besonders wichtig. Ich glaube, ganz besonders für Gläubige.
Ja.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich so viele Nicht-Christen kenne. Ich kenne schon Nicht-Christen, die ganze Bibel gelesen haben und gesagt haben, ich habe es durchgelesen, das hat mir nichts gebracht. Ich glaube, Nicht-Christen spricht es oft nicht so sehr an, aber die meisten Gläubigen, wenn die Bibel lesen, sagen sie schon, das spricht mir an, das erfüllt mich, das baut mir auf, das stärkt mich und das bereichert mein Leben. Ja,
ja, es gibt es gibt so eine Geschichte, wie früher so in der Jugend, habe ich die öfters erzählt im Jugenddienst. So eine Geschichte von so einem Prinzen, dessen Land eingenommen worden ist Und er ist dann eingesperrt worden in einen Turm. Ja. Und sie haben ihm dann, er ist sein restliches Leben dann eingesperrt gewesen. Und dann haben sie, nachdem er gestorben ist, sind sie dann in seine Zelle rein, dass sie halt sauber machen. Und er hat nichts in seiner Zelle gehabt, außerhalb von einer Bibel. Das war seine einzige Unterhaltung. Und sie haben dann gemerkt, er hat auf die ganzen Wände und so Sachen, hat er Sachen geschrieben und eingekratzt und was auch immer. Und das waren dann lauter so Fakten aus der Bibel. Okay. So wie, weißt du, Psalm XYZ ist genau in der Mitte von der Bibel. Mhm. Oder das ist der kürzeste Vers oder das ist das längste Kapitel. Oder weißt du, in dem Buch kommen so und so viele Charaktere vor. Mhm. Aber niemals irgendetwas, was etwas zu tun gehabt hätte mit der Substanz oder mit der tatsächlichen Story. Und aus dem heraus oder von der Geschichte denke ich, weißt du, du kannst schon die Bibel lesen und einfach das so sehen als, Geschichtsbuch oder sowas, ja. Und das nicht mit dem Herzen lesen. Aber wenn ich bereit bin, dass ich es von Herzen her lese, wie wenn es einen Effekt hat auf mein Leben, wenn ich bereit bin, dass ich persönlich mich öffne dafür, dann wird es immer eine Auswirkung haben. Und das ist zum Beispiel, ich kenne einen Typen, der hat das angefangen zum Lesen und war eben ganz ungläubig. Und er hat gesagt, er hat das Alte Testament gelesen und zum Schluss von dem hat er gesagt, war er ein Jude. Wirklich? Also zum Schluss vom Alten Testament war er ein Jude und er hat gesagt, er glaubt an Gott, Jahwe und so weiter und die jüdischen Traditionen. Und dann fängt er mit dem Neuen Testament an und Jesus kommt und er war wie die Pharisäer, hat er gesagt. Er hat gesagt, was ist denn das für einer? Was glaubt denn der, dass er da jetzt machen kann oder sagen kann? Weißt du? Okay. Und hat so reagiert auf Jesus. Bis er dann dazu gekommen ist, dass Jesus aus dem Kreuz stirbt und auferstanden ist und er merkt, was das alles bedeutet hat und so weiter. Und er hat gesagt, er hat die Bibel gelesen und einfach nur gewarnt. Er hat gesagt, ist es wirklich? Ist der Messias, von dem das Alte Testament gesprochen hat? Er hat es von vorn bis zum Schluss so gelesen. Ja, interessant. Es ist total steil, was die Bibel dann macht, mir leid.
Voll.
Aber die beste, ich glaube, man muss, wenn man die Bibel lesen will und was davon haben will, dann muss man es mit dem Herzen lesen. Dann kann man es nicht einfach nur so informativ irgendwie so ein bisschen aufschlagen und versuchen, das einfach nur intellektuell zu verstehen. Mhm. Weil ich glaube, die Bibel will nicht auf Distanz bleiben, sondern es will nahe kommen. Mhm. Es will persönlich erlebt werden.
Mhm.
Ja? In einer Intimität da.
Voll. Voll. Es ist echt steil, dass Gott sich ja entschlossen hat, eben Sachen schriftlich niederzuhalten. Mhm. Weil er sagt, ich meine, das war ja nicht nur die Idee von Menschen, gell? Er sagt ja immer wieder mal, also nicht zu Mose und zu Jeremia und Jesaja, sagt immer, schreib diese Dinge auf. Ja? Mhm. Oder in Offenbarung auch, wenn Jesus die Send schreiben, sagt er ja zu Johannes, schreib das auf oder schreib das der Gemeinde. Also wirklich ganz bewusst, dass Gott sagt, schreib diese Dinge auf.
Ja.
Das heißt, Weil manche Leute sagen schon, okay, Gott kannst nicht durch ein Buch erfahren.
Mhm.
Und ich verstehe den Gedanken und ich glaube, man kann auch nicht nur durch ein Buch erfahren, aber man erfährt ihn sehr wohl durch die Bibel, ja, aber es hört halt da nicht auf, weil du gehst in einer Beziehung, weil man steckt ja nicht die ganze Zeit die Nasen da rein. Ja.
Ja.
Aber es beginnt jetzt schon da und oder beginnt ganz oft da. Und dann geht es halt natürlich weiter auch, dass man eine persönliche Beziehung hat mit Gebet und so weiter. Aber dass Gott sich ja schon dafür entschieden hat, hey, ich werde ganz viele Sachen schriftlich machen und Leute können das lesen und mich da drin entdecken. Das finde ich schon spannend. Und wie lest du die Bibel? Oder gibt es Sachen, wo du sagst, okay, so sollte man die Bibel nicht lesen? Wir haben zuerst schon ein bisschen drüber geredet.
Wie man die Bibel nicht lesen sollte? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, wo man ganz leicht ein wenig reinfällt. Wo man dann, wenn man nicht aufpasst, dann auch negative Erfahrungen machen kann. Das eine ist zum Beispiel, wie es mein Dad gemacht hat. Mein Dad, bevor er gläubig war, ganz drogenabhängig und so weiter, liest er die Bibel und er erzählt sich jemand seinem Zeugnis und sagt, ey, ich habe die Bibel gelesen mit einem Joint. Schlag die Bibel auf und sagt, wow, Jesus ist cool, man. Und mein Dad hat es geliebt, dass der Jesus die religiösen leider harte Zeit gegeben hat und so. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt die beste Art und Weise, die Bibel zu lesen, also hi. Aber dann eine Sache, was andere Leute oder was viele Christen oft ein wenig machen, ist, dass sie die Bibel behandeln, wie wenn es irgendwie ein Horoskop war. Ja, dass irgendwie, man lest nicht die Bibel so von mit irgendeiner Art von Struktur, sondern du lässt es einfach auffallen. Und dann erstens hast du nicht gelesen, das muss jetzt das Wort Gottes sein für mich. Und dann steht aber irgendwas, was der, was komplett random genau. ist, was der, oder was. Manchmal, ich meine, viele Leute erleben da coole Sachen.
Und das stimmt.
Ich glaube, Gott in seiner Gnade ja. kommt Menschen dann nahe in der Art und Weise, manchmal. Aber es kann da halt auch passieren, dass die Bibel aufschlagst, einfach irgendwo, und dann steht, ich werde sie vertilgen, und dann werdet ihr wissen, dass ich der Herr bin.
Oder so. Sie aus.
Also, ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht die Bibel behandelt wie, wie einfach so ein Schnürschuss-Ding, wo man sie immer wieder irgendwas ausziehen kann, nur in dem Moment, wo man es braucht. Mhm. Sondern man muss es wirklich wie Nahrung behandeln.
Ja.
Nicht wie eine Süßigkeit oder irgendwie sowas, mhm. wo ich einfach, weißt du, wenn es Pizza hat, dann schieße ich mal irgendein Keks alleine oder sowas, sondern wie Nahrung. Also jeden Tag, dass ich mich hinsetze und mich beschäftige damit und Zeit verbringe damit.
Mhm.
Ich glaube, die Beständigkeit macht viel aus.
Ja. Voll. Das ist auch eine. Ich glaube, einer meiner Lieblingsverse in Josua 1, 8 und 9, dass wir Tag und Nacht darüber nachsinnen sollen. Ja. Und ich glaube, das beschreibt schon auch die Art und Weise, wie man Bibel lesen soll. Nämlich ja, beständig. Ja. Ob es Tag und Nacht ist, das sei dahingestellt. Jetzt aber wirklich mit diesem beständig habe ich meine Nasen da drin oder meine Gedanken auch da drinnen. Es gibt, ich glaube, die Herrnhuter waren das, bin mir nicht ganz sicher, die diese Tageslosungen gemacht haben oder Jahreslosungen dann. Und der Gedanke dahinter war ja, du hast einen Bibelvers, schreibst den auf und nimmst den mit den ganzen Tag.
Ja.
Heute wird es wirklich manchmal als christliches Horoskop benutzt. Ja. So, ja. Was ist der Tagesvers heute?
Ja, genau. Das richtig mein ganzes genau. Leben aus heute.
Genau. Und der Gedanke ursprünglich war, hey, ich habe einen Vers, den nehme ich mit, den schiebe ich mein und jeden Tag oder immer wieder, wenn ich arbeite oder irgendwo beim Essen bin, schaue ich mir den Vers an, lese ihn durch und denke drüber nach.
Ja.
Und das ist eigentlich voll cool, ja, weil dann hast du wirklich einen Vers, den du den ganzen Tag mitnimmst und was du schaust, hey, was spricht dir zu mir, ich denke drüber nach, was sagt mir das. Das ist so bisher dieses Nachsinnen, was ich cool finde. Bibelleseplan ist etwas, das jeder kennt irgendwie, oder?
Ja.
Machst du einen Bibelleseplan? Hast du schon mal gemacht?
Ja, ich mache einen. Ich meine, wir haben vorher einen guten von der Church, sowieso. Wo man, wie lange lest man da jeden Tag? 10 Minuten, 4 Stunden, sowas wahrscheinlich.
Ich glaube, um die 4 Kapitel. Ja.
Ja. Aber ich mache gerade einen auf meinem Handy von der YouVersion Bibel. Und das sind auch jeden Tag 4, 5 Kapitel oder sowas und so eine kleine Andacht ist dabei.
Ah, okay.
Und es taugt mir aber schon wirklich voll. Und ich kriege auch voll was. Also mir taugt der Bibelleseplan schon richtig. Früher hat es mir gar nicht taugt und ich habe es auch nie geschafft, dass ich was dabei geblieben bin. Mhm. Und dann, wie ich dann, keine Ahnung, einen Monat im Rückstand war oder sowas, ja, habe ich dann irgendwann einmal einfach aufgehört. Ja. Aber jetzt taugt es mir schon voll. Und ich glaube, ich schaffe es nicht jeden Tag, dass ich meinen Bibelleseplan lese. Aber weißt du, ich lese, glaube ich, schon jeden Tag die Bibel.
Ja.
Ob ich jetzt unbedingt den Plan verfolge oder nicht, weißt du, ist vielleicht was anderes. Aber es gibt ja unterschiedliche Arten, die Bibel zu lesen. Ja. Ich tue nicht jeden Tag einfach nur Bibelleseplan, sondern manchmal nehme ich mir Zeit und ich schaue mir irgendein Thema genauer an. Mhm. Oder manchmal habe ich vielleicht da einfach einen Stress und ich schaff's nur, dass ich mir eine Tageslosung anschaue oder sowas. Aber ich glaube, wenn man beständig dabei ist und von der Menge her egal, aber wenn irgendwas dabei ist und ich nehme das, wie du gesagt hast, wenn ich mir das mitnehme durch den Tag, dann ist das etwas, was wirklich hilft.
Mhm.
Ja. Aber ein bisschen Bibelleseplan, also meiner taugt mir schon voll.
Den habe ich letztes Jahr auch schon gelesen, wo man die Bibel chronologisch liest.
Mhm.
Das ist auch voll cool, weil da hast du dann zuerst die ersten 12 Kapitel Mose und ich glaube, dann springt es zu Hiob, weil das ist ja dann das älteste Buch eigentlich und dann geht es wieder bei Mose weiter. Das ist wirklich so auch die ganzen. Interessant wird es dann, finde ich, bei Chroniken und Königen, weil das ist wirklich alles so nach der Reihe, wie es wirklich passiert ist,
ja,
aufgelistet. Das ist echt, das ist spannender.
Ja, voll. Ich habe jetzt auch, bei meinem Bibelleseplan ist es auch so, dass du lest 1. Mose und dann geht es zu Hiob. Und für mich war wichtig, dass ich wollte Hiob nicht einfach gar überspringen, beziehungsweise einfach nur so drüber lesen, sondern ich wollte wirklich mich mehr beschäftigen mit Hiob. Jetzt habe ich teilweise manche von die Sachen, habe ich dann 2 Tage hintereinander gelesen. Mhm. Einfach, weil ich es wirklich verstehen wollte. Und das hat mir aber wirklich geholfen, weil da ist so viel Weisheit in Hiob drinnen.
Ja.
Und wenn ich, weißt du, einen Tag, wenn bei meinem Bibelleseplan man sagt, du bist einen Tag im Rückstand oder sowas, dann hat mich das nicht so gestört, weil ich mir dann gedacht habe, okay, aber dafür habe ich was gecheckt, dafür habe ich was gesehen. und das hat mir schon, das hat mir dann schon gesegnet. So viel Segen habe ich noch nie aus Hiob rausgekriegt, wie bei diesem Mal jetzt.
Cool.
Ja.
Cool. Und ich denke mir, ich bin im Leseplan früher nie in einem Jahr geschafft und ich habe ihn dann einfach in 2 Jahren gemacht. Dafür war ich dann in 1,5 Jahr fertig und habe mich richtig gut gefühlt.
Ja.
Wo ich mir denke, das passt eh, wenn du 2 Jahre brauchst, dann passt es auch. Aber ich finde es schon cool, wenn man es einfach einmal durchlässt, weil viele Leute machen das wirklich nicht, dass das mal von vorne bis hinten durchlesen. Obwohl ich auch Bibel-Leseplan lese ich manchmal nur, damit ich es gelesen habe.
Mhm. Yeah.
Aber ich habe schon gemerkt, dass ich über die Zeit, umso öfter ich das mache, einen total guten Überblick habe. Und das ist schon auch voll hilfreich, wenn man weiß, okay, Elia war bei dem König, beim Ahab und nicht irgendwie bei Jesus oder so, keine Ahnung.
Yeah, yeah.
Das hat mir eigentlich vom Leseplan, war einer dieser Benefits, wo ich gemerkt habe, beim Bibelleseplan kriege ich einen total guten Überblick über das Gesamtwerk. Und nicht nur für ein Buch jetzt zum Beispiel.
Ja, das ist vorher ein wichtiges Thema, weil ich meine, die Bibel, das sind 66 Bücher von lauter unterschiedlichen Autoren, aus unterschiedlichen Generationen und Zeiten und so weiter. Und trotzdem aber hat es, weißt du, eine Geschichte, die sich durchzieht durch das ganze Ding. Und es dreht sich ja um eine Person, gell? Mhm. Es weist alles auf Jesus Christus hin. Und in allen von den Büchern geht es auch um ihn.
Mhm.
Zumindest weist es auf ihn hin.
Ja.
Das habe ich letztens gelesen, dass es heißt, dass der Jesus ist Gottes Lamm, geschlachtet vor Grundlegung der Welt.
Mhm.
Und ich habe immer gedacht, was soll das heißen, geschlachtet vor Grundlegung der Welt?
Mhm.
Und jetzt gerade, was der lese ich 2. Mose und habe das gerade gelesen mit dem Passalam.
Mhm.
Und was der und habe darin gesagt, das Passalam ist ja wirklich ein Bild für Jesus.
Mhm.
Und das Opfer, was die Israeliten dann gemacht, wie dieses Passalam geopfert haben und dann das Blut an die Türpfosten zugestrichen haben, das ist ja ein Bild, das weist auf das hin, was Jesus dann eigentlich im Neuen Testament dann vollbracht hat mit der Erlösung. Und jetzt denke ich mir, okay, ich sehe wirklich in allen von diesen Büchern, er ist das Lamm geschlachtet vor der Grundlegung der Welt, weil der Schatten von ihm ist in jedem Buch der Bibel.
Stimmt.
Also in allem drin. Du siehst, Gott hat immer denselben Plan und dasselbe Ziel gehabt. Und Jesus ist überall in diesen Geschichten drinnen. Ich denke, dass das etwas ist, was voll hilfreich ist fürs Bibellesen. Wenn ich weiß, wenn ich mich beschäftige damit, ich verbringe eigentlich gerade Zeit mit Jesus.
Mhm.
Ich bin gerade auf Jesus Spur. Ja, so unterwegs. Die Bibel sagt ja auch, er ist das Wort.
Ja.
Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also Jesus selber ist das fleischgewordene Wort Gottes.
Mhm.
Und wenn ich jetzt, egal ob ich jetzt Genesis lese oder Exodus oder Leviticus oder was der Esther oder whatever, eigentlich das, was ich wirklich tue, ist, ich beschäftige mich mit Jesus. Er ist der rote Faden, der sich durchzieht durch die ganze Bibel.
Mhm.
Und manchmal wisst ihr, sehe ich das? Manchmal sehe ich es nicht. Aber ich glaube, das ist etwas, wo man in Herrn auch bitten kann. Wisst ihr, wenn man mit einem offenen Herzen Bibel ist, sagt, Herr, zeig mir Jesus in dem.
Voll.
Und ich glaube, das ist dann schon voll cool, wenn es dann merkt, wie das zusammenhängt und wo Jesus wirkt in allen von diesen verschiedenen Geschichten.
Das ist einer meiner Lieblingsstöhnen, obwohl die Stelle eigentlich gemein ist, wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern redet und dann heißt, er öffnet ihnen die Schriften und zeigt ihnen alles von den Propheten weg, was er betrifft. Und man denkt, das muss die allercoolste Predigt jemals gewesen sein.
Ja,
die ist nicht festgehalten. Ja. Wo Jesus von Anfang an durchgeht und sagt, hey, das bin ich.
Und die sind einfach nur mindblown.
Ja, von dem ist nichts aufgeschrieben worden. Eigentlich voll gemein.
Das ist schlimm. Ja, das stimmt. Das ist sicher mega gemein. Aber wenn du jetzt die Bibel liest, jetzt ganz praktisch, was sind für die einfach, was Bibellesen betrifft, was sind deine Hauptpunkte, wo du sagst, was mein Bibellesen betrifft, das sind die Sachen, die für mich am wichtigsten sind. Wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich das so und so angehen oder ich möchte das und das rauskriegen. Du hast vorher gesagt, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie du die Bibel liest, je nachdem, was du erreichen möchtest.
Voll. Das eine ist, mein Bibelleseplan, das ist für mich einfach manchmal nur ein Überblick kriegen über das Ganze. Und das andere ist studieren, ich meine das Wort studieren. Man zum einen immer, wenn man Wahrheit will von der Bibel, sagt jeder Theologe und jede Gemeinde sagt, das Kontext ist wichtig. Ja. Mhm, ja. Man kann nicht einfach einen einzelnen Vers rausnehmen und dann irgendwas damit machen. Das heißt, man muss sich natürlich immer den Kontext anschauen, eh klar. Aber das eine ist studieren und das andere ist dann vielleicht nachsinnen. Ja. Und studieren ist für mich schon so, ich nehme entweder ein Buch von der Bibel her und lese das einfach einmal durch. Ganz schnell. Ja. Mhm. Und dann ein zweites Mal noch langsamer und dann ein drittes Mal noch und schau, welche Wörter kommen am meisten vor in dem Buch. Und streich mir die alle an und schreib es aus. Ja. Und dann, welche Aussagen kommen am meisten vor. Um wirklich zu schauen, hey, was geht es in dem Buch, was spricht mir am meisten an. Also wirklich nicht nur lesen, sondern studieren. Ich mache voll gern, oder was ich voll gern mag, ist Wörter studieren, zum Beispiel das Wort Liebe. Wo kommt das überall vor? Ja. Mhm. Und da ist es manchmal sogar wirklich voll hilfreich, obwohl ich nicht voll der Fan bin, dass man immer alles ins Hebräische und ins Griechische hin und her übersetzt. Mhm. Aber es ist manchmal wirklich hilfreich, weil für das Wort Liebe gibt es einfach mehrere Wörter auf Griechisch. Mhm. Das weiß man einfach. Steht in Deutsch steht immer Liebe. Ja. Mhm. Dabei gibt es Philio, Eros und Agape eigentlich. Mhm. Ja. Das sind diese drei Wörter für Liebe. Und das ist dann schon voll cool, wenn einfach da steht, okay, ja, er liebte den, oder Jesus sagt, hey, wenn du mich liebst, dann weide meine Schafe, ja. Mhm. Und das ist halt manchmal das Wort Filio und dann wieder Agape, also er wechselt sogar in diesem Bereich.
Ja, ja.
Und das finde ich dann voll cool, wenn du das einfach studierst, okay, welches Wort ist das, wo wird das überall benutzt, oder ich finde der Dorn im Fleisch. Das ist eine super Aussage dafür, ja. Das ist eine Bibel oder eine Phrase, die man findet im Neuen Testament von Paulus, und wird oft auf Krankheit bezogen, aber wenn du dann die ganze Bibel anschaust und suchst, wo kommt diese Wortphrase vor, dann findest du es im 4. Mose und im Richter findest du es, man findet es dreimal im Alten Testament und es ist immer auf Verfolgung bezogen. Mhm. Und Paulus benutzt diese Phrase und ich finde, dann kann man nicht hergehen und sagen, okay, dieses Mal ist es Krankheit.
Ja.
Weil du hast schon dreimal gesehen, es geht um Verfolgung.
Mhm.
Und so ist es voll hilfreich, wenn man wirklich Phrasen oder Wörter studiert und sagt, okay, wo kommt das vor? Was bedeutet das da? Bedeutet das da auch dasselbe?
Mhm.
Und das hilft einfach voll. Ja. Das finde ich, macht Studieren voll wertvoll, oder auch das Wort Glaube einfach studieren, ja, wie funktioniert Glaube, ja, wenn Jesus zu manchen Leuten sagt, der hat großen Glauben, warum ist der groß, warum sagt er zu manchen auch kleinen Glauben, ja, und dann ist es wirklich einfach manchmal hilfreich zu schauen, okay, wo steht dieses Wort überall drin, warum ist das so, warum ist das so, warum ist sein Glaube groß, warum ist sein Glaube klar, und das kann man mit ganz vielen verschiedenen Wörtern machen, einfach wirklich zu schauen, wo ist das Wort, was sagt der Kontext über dieses Wort aus und warum bedeutet das dann das oder warum wirkt sich das so oder so aus? Ja? Das ist ein bisschen wie Studieren für mich funktioniert, wirklich eine Passage oder ein Buch oder eine Person.
Ja.
Personen finde ich auch voll cool zum Studieren. Josef finde ich eine der coolsten Personen, ja?
Stimmt, ja.
Im Alten Testament. Wie er einfach sein Leben gelebt hat, ist völlig irre.
Ja.
Der war einfach Craziness. Nur... Der hat nie was falsch gemacht und hat immer positiv reagiert. Ja. Und ich finde, das hilft, also wenn man sein Leben studierst, dann hilft dann das für dein persönliches Leben so viel, dass du denkst, boah, ich habe das gesehen, er war treu immer und immer wieder, ihm sind ganz viele schlechte Dinge passiert, aber am Ende hat Gott ihn erhöht. Ja. Am Ende hat Gott ihm ausgerissen aus ganz vielen verschiedenen Dingen.
Ja, und dass er das auch so gesehen hat.
Ja.
Weil der Josef hat ja voll viele schlechte Sachen erlebt und zum Schluss sagt er irgendwie über sein Leid, er sagt, Gott hat mich in die und die Position gebracht, damit ich auch, als Retter für dieses Land dann aufgestellt werden kann. Dann gibt es andere Leute wie Jakob, die mit dem Pharao geredet haben und Jakob sagt irgendwie, kurz sind die Tage meines Lebens gewesen und voller Bosheit. Der schaut sein Leben zurück an und er denkt sich, ja, ich habe voll schwierige Sachen erlebt und es war eigentlich, mein Leben war nicht so geil. Ja? Und er sieht nicht Gottes Hand in dem Ganzen. Aber das Josef stimmt. Hat richtig eine gute Perspektive gehabt, da, über Leid und über diese Schwierigkeit. Aber was auch wichtig ist, glaube ich, für das Bibellesen, ist, dass man weiß, es gibt unterschiedliche Erzählmethoden in der Bibel und unterschiedliche Absichten von den Autoren. Mhm. Ja, weil zum Beispiel in den Psalmen steht drinnen, dass, keine Ahnung, die Bäume werden in die Hände klatschen, was der gegenüber zum Lobpreis Gottes und so weiter. Und wenn ich das jetzt lese und ich versuche das zum Lesen wie ein Biologiebuch, ja, dann denke ich mir, hey, warte mal, Bäume können gar nicht klatschen in die Hände. aber wenn ich verstehe, dass die Bibel aufbaut, ist auf verschiedene Erzählformen, dass es Sachen gibt wie Poesie, dass es Sachen gibt wie Prosa und Sachen auch, die Erzählung sind oder Gleichnisse, wie Jesus das erzählt, gell?
Stimmt,
dass ich das auch lerne zum Auseinanderkennen und zum Identifizieren, womit beschäftige ich mich jetzt gerade und was soll ich mir das sagen? Was hat der Autor so im Sinn gehabt? Ich glaube, das ist total hilfreich. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel heute mal verschiedene Medien anschaue, ja, verschiedene Arten von Literatur, eine Zeitung lese ich anders als ein Roman. Gell? Und einen Roman lese ich anders als irgendein Arbeitsbuch oder irgendein Schulbuch oder irgendwie sowas. Und die Bibel hat eben auch verschiedene literarische Formen. Und das ist wichtig, wenn man das auszukriegen will, was der Autor im Sinn gehabt hat, ist wichtig zum Wissen, was ist das eigentlich?
Ja.
Mit was beschäftigt die mich gerade?
Ja. Ja?
Und sowas kann man easy checken und easy erfahren. Das ist so eine kleine Google-Search reicht völlig aus. Bevor ich zum Beispiel, keine Ahnung, das Buch von den Psalmen lese oder sowas, google das gar einmal. Was ist die Psalmen für eine literarische Form?
Ja.
Wie lese ich am besten die Psalmen? Ja. Oder wie lese ich am besten Hiob?
Ja. Das stimmt. Und oft haben wir diese Studienbibel vor einem Buch so eine kurze Beschreibung.
Ja, das stimmt,
ist eigentlich auch voll interessant. Was kurz zusammengefasst hat, okay, um das geht es, das ist das Thema. Ja, und die Bibel besteht auch voll viel aus Geschichtsbüchern. Also ganz viel ist ja wirklich Geschichte vom Volk Israel oder Geschichte, gerade die Evangelien dann von Jesus. Das ist auch cool. Und es ist schon interessant, dass Archäologen und so weiter oft schauen, hey, was steht in der Bibel drinnen?
Ja.
Können wir da Sachen entdecken oder finden? Also es wird ja auch für das benutzt, nämlich. Ja. Also das zeigt ja auch, dass da ganz viel Wahrheit drinnen ist.
Ja, wir haben jetzt da beide mal Folgen über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das wird auch sicher total interessant, zum Reden über, woher kommt die Bibel, wie lange gibt es die Bibel, wie kann man es eigentlich glauben, was da drin steht, weil so viele Leute, wenn mit einer redet über die Bibel, dann denken sie, sagen sie was der Sachen wie, ja, es ist alles 18.000 Mal verändert worden und so weiter.
Stimmt.
Und dieses Argument, das gilt so lang, bis dann wer sagt, okay, genau, welcher Teil ist verändert worden? Nein, alles voll.
Ja, voll.
Aber das wird auch voll interessant, da haben wir, der Christoph Bloberger kommt und redet über das, gut. Das wird richtig gut.
Das stimmt. Ich find, also ein weiterer Teil vom wie die Bibel lese, ist Nachsinnen. Und das ist für mich ein total wertvoller Teil. Gerade für die, als ich vom Neuen geboren worden bin, als ich Jesus angenommen habe, ich finde, da muss man ja ganz viel in seiner Seele neu werden und neu waschen oder ein neues Denkmuster erschaffen. Und Nachsinnen ist für mich wirklich so einfach Schriftstellen auswendig lernt. Ja? Auswendig lernt und manchmal einfach sogar auf mich angewandt, ja, zum Beispiel 2. Korinther 5,17, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wenn ich darüber nachsinne, dann mache ich das für mich, ja. Ich bin in Christus,
ich bin eine neue Schöpfung
und so weiter. Und ich finde, das ist auch voll cool, wenn man das dann persönlich macht und sagt, okay, das ist jetzt, wer ich bin oder das ist, was die Bibel über mich aussagt oder, keine Ahnung, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Fühle mir immer so danach. Nein. Deshalb ist es gut, darüber nachzudenken, auch die Dinge auszusprechen, ey. Wie Gott zu Josa gesagt hat, darüber nachsinnen oder meditieren, das bedeutet ja leise vor sich hin plappern. Das heißt, wirklich diese Schriftstellen nehmen oder genau Schriftstellen, die ich brauche für meine Situation. Ja, ich tue mir gerade schwer mit Vergeben, dann suche ich mir Schriftstellen aus, wo Jesus sagt oder über Vergebung spricht. Ja. Oder ich habe Probleme mit Finanzen, dann suche ich mir solche Schriftstellen aus und spricht er aus und denkt darüber nach und dann merkt man halt wirklich, wie sie das in dir formt und in dir lebendig wird und da wirklich Auswirkungen hat auf dein ganzes Leben.
Ja.
Ihr Beispiel vielleicht ist von dem, ich war in Dresden mit meiner Frau als Missionarin und wir haben wirklich einfach nur von Spenden gelebt und ganz wenig Kohle gehabt. Und dann bin ich einkaufen gegangen und ich habe wirklich kein Geld gehabt. Und die ganze Zeit habe ich gesagt, hey, ich weiß, du bist mein Versorger. Ich weiß, du begegnest all meinen Nöten nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. In Christus ist alle Schriftstellen, die mir irgendwie so eingefallen sind. Hab gezahlt bei der Kasse und ich weiß noch genau, ich habe 49 Euro irgendwas gezahlt. Dann bin ich heimgekommen und irgendwer hat uns 50 Euro überwiesen. Und ich dachte, wie cool ist das eigentlich?
Nice. Ja,
bist einkaufen, cool. Denkst über das Wort Gottes nach, wendest das an, was du weißt oder kannst und merkst dann, hey, Gott reagiert darauf. Ja. Und es macht einen Unterschied. Das ist auch eine Art, die man eigentlich, Also ich habe ständig irgendein Wort oder Vers, über die nachdenke oder das ich ausspreche. Ja. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Das sage ich jeden Tag einmal. Irgendwann. Ja. Mhm. Oder ich liebe alle Menschen lieben mich. Ja. Einfach nachsinnen über das Wort. Ich finde, da ist für mich ganz viel Profit drinnen, wo ich merke, das Wort Gottes ist so stark, so gut, wie kein anderes Buch oder kein anderes Wort auf der Welt.
Ja, das ist nämlich die Sache. Zum Beispiel der Smith Wigglesworth, sie haben einmal mal gefragt, weißt du, wie oft liest du deine Bibel? Mhm. Und er hat gesagt, also ich lese, oder wie lang liest du deine Bibel, haben sie gefragt. Mhm. Und er hat gesagt, also ich lese normalerweise nie länger als eine halbe Stunde, aber ich lese nie länger als eine halbe Stunde nicht. Mhm. Das heißt, er hat immer seine Bibel dabei gehabt und er hat es halt den ganzen Tag so immer wieder aufgeschlagen und Sachen dann von ihm gelesen. Und ich glaube, so muss man die Bibel auch sehen, das soll ich begleiten. Und dann bringt es da am allermeisten. Smith Wigglesworth, er hat in seiner Bibel hinten drinnen steht gehabt, das hat er selber so aufgeschrieben, was das Wort Gottes ist. Und er hat gesagt, das ist endlos an Kraft. Und er hat ein paar verschiedene Sachen darüber geschrieben. Aber diesen letzten Satz, den er aufgeschrieben hat, finde ich cool. Mhm. Weil er hat gesagt, sag niemals, dass dieses Buch Gottes Wort beinhaltet oder dass das nur Gottes Wort dabei hat, sondern es ist Gottes Wort. Das ist Gott, der zu mir spricht. Mhm. Und wenn ich die Bibel so sehe, dass das Potenzial drinnen ist, dass wenn ich das Ding aufschlage und dass Gott selber mit mir redet, das ist ein unglaubliches Potenzial. Voll. Das ist etwas, was die Generationen vor uns nicht gehabt haben. Mhm. Ja?
Stimmt.
Und wir sind einfach, wir haben die Möglichkeit, dass wir dieses Ding aufschlagen. Und na gut, wenn du es aufschlagst und es bringt dir nichts, dann hast du halt nichts gebracht und hast halt ein Buch gelesen. Ja? Man sagt ja, egal was, Lesen gefährdet die Dummheit, sagt man. Das heißt, auch wenn es nur ein Buch war es schon von Vorteil. Ja. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dass Gott selbst zu mir spricht durch dieses Ding, dann denke ich, kann man sagen, es ist wert, da reinzuschauen, dem Ding eine Chance zu geben. Und ich glaube, dass Gott sich selber auch wirklich offenbaren möchte durch die Bibel. Es ist nicht nur so quasi eine Guideline oder eine Richtlinie für ein moralisches Leben, sondern er möchte sich so überzeugen dadurch. Und das macht er durch den Heiligen Geist, also Smith Wigglesworth hat das auch gesagt. Manche lesen die Bibel in Griechisch und in Hebräisch und ich lese meine Bibel im Heiligen Geist.
Die Aussage sagt man viel.
Ich glaube, das ist ein guter Tipp fürs Bibellesen, ist, dass, ich mein, dass ich mir die Zeit nehme dafür, dass ich es jeden Tag nehme, weil es ist Brot für jeden Tag, dass ich versuche, Jesus drin zu sehen, weil es geht um ihn, das ganze Ding, dass ich nachsinn drüber und überlege, was bedeutet das für mein Leben.
Ja.
Ja. Und dass ich auch den Heiligen Geist bitte, oder dass ich Gott selber bitte, hey, sag die mir in dem ganzen Ding.
Stimmt.
Ich glaub, da sind ein paar gute Tipps drin für das normale Bibellesen einfach jeden Tag, wenn man was rauskriegen will aus dem.
Yes, ich glaube auch.
Aber Bibelleseplan ist auch etwas, was wir besprochen haben und das ist von Vorteil. Würdest du empfehlen, dass man einen Bibelleseplan?
Voll. Ganz besonders, wenn man gläubig ist, Bibelleseplan einmal durchlesen. Aber es gibt auch kürzere, wo man sagt, okay, zum Thema, gerade bei dieser U-Version, zum Thema Fasten oder zum Thema Ehe, gibt es einfach so Monatspläne. Zahlt sich schon voll aus, solche Dinge zu machen und Jahrespläne auch zu machen, auf jeden Fall.
Yes. Ja, wir verlinken das ganze Zeugs dann einfach in die Infobox. Falls jemand interessiert ist an unser Bibelleseplan von der Church, kannst du es direkt da downloaden. Mhm. Und auch zu der U-Version und so. Und wenn du Gedanken hast dazu oder Fragen oder deine Meinung auch gerne mitteilen möchtest, dann bitte in den Kommentaren like, subscribe. Wenn dir das was gebracht hat, dann schick es andere Menschen weiter. Und
vielleicht verratst du uns, wo dein Lieblingsleseplatz ist, wo die Bibel der Bibel Lieblingsleseplatz ist.
Oder wo ist der schrägste Platz, wo du deine Bibel liest?
Ja, genau. Das war interessant.
Wie viele Leute lesen ihr Bibel 99% der Zeit am Klo?
Das ist sicher ein großer Teil, glaube ich.
Ja. Na voll, aber vielen Dank fürs Gespräch und danke voll an gut. euch fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.
Alles klar, ciao.
Ciao.